Warum sind Begegnungen mit Gott, das ist der Titel, ist ja schon verraten worden, der Predigt von heute, warum sind Begegnungen mit Gott so zentral und so wichtig? Weil Begegnungen mit Gott den Charakter haben, uns zu verändern, und zwar in einer guten Weise. Auch Begegnungen mit Menschen verändern uns. Aber wenn wir eine Begegnung mit Gott haben, so wie Iris das vorhin sagte, vor ein paar Jahrzehnten sagte sie, hatte sie so eine Begegnung mit Gott in einem Gottesdienst, und das ließ sie nie mehr die sein, die sie vorher war. Ich hatte so eine Begegnung, auch nicht viel weit früher als sie. Und einige von euch haben dieses Erlebnis ebenfalls gehabt. Andere werden es noch haben und vielleicht der eine oder andere hier und heute. Das wäre mein Wunsch. Begegnungen mit Gott führen uns auch in Gottes Weg für unser Leben. Wir nennen das ja Berufung. Berufung ist ja mehr als nur ein Job, den ich mache, sondern es hat was mit meinem Leben zu tun. Ich habe nur dieses eine und Gott hat mich hier gesetzt für eine bestimmte Aufgabe auf diesem Planeten, die auch nur ich so durchführen kann und genauso dich. Jeder von uns hat seinen primären Berufungsplan von Gott. Nicht jeder ist schon drin. Einige suchen noch und tasten sich langsam vor, das ist okay. Den Weg zu finden, die Richtung ist wichtig und dann wirst du merken, wenn der Flow kommt und es geht stärker und schneller voran, dann weißt du, ah, okay, du bist jetzt in dem Strom, den Gott für dich vorbereitet hat und jetzt geht's schneller und leichter. Aber diese Aufgabe kann ja niemand von uns nehmen, dass wir hören müssen, wir selbst für uns hören müssen, was Gott mit unserem Leben vorhat. Ich finde es immer ein bisschen töricht, wenn ich das irgendeinem prophetisch begabten Menschen überlasse, der mir jetzt sagen muss, wofür ich bitteschön berufen bin. Es ist nett, wenn wir Bestätigung bekommen durch andere Christen. Das ist gut und das ist biblisch. Aber ich glaube nicht an Richtungsweisung durch andere. Ich glaube, Gott kann mir sehr wohl die Richtung für mein Leben mitteilen, wenn ich natürlich bereit bin zu hören und mir auch dafür Zeit und Raum einplane in meinem eigenen Leben. Das ist ja die Krux in unserer Zeit. Man hat keine mehr oder meint, man hätte keine mehr. Dabei bin ich persönlich davon überzeugt, dass wir heute mehr Zeit haben als jede Generation, die vor uns in diesem Land gelebt hat. Die Frage ist nur, wofür wir sie ausgeben. Begegnungen mit Gott zeigen mir seine Macht und seine Liebe. Beides sollte ich kennen. Wenn ich nur seine Liebe kenne, komme ich schnell in eine Einseitigkeit rein. Ja, der liebe Gott. Das ist ja so ein Titel, den er in Deutschland hat, der liebe Gott. Der liebe Gott heißt für mich, ich nehme ihn nicht wirklich ernst. Das ist so eine Märchenfigur für abends um Kindern noch ein Gebet zu sprechen. Aber er ist Liebe, das stimmt. Aber er ist eben auch Herrscher. Er ist Gott, er ist König. Gestern lasen wir zusammen, das ist übrigens eine gute Idee für Familien, diese Voice of Victory, diese Zeitschrift von Kenneth Copeland, die Iris eben kurz hochgehalten hat, die lesen wir als Familie immer zusammen. So eine Dreiviertelstunde, die wir brauchen, um diese zwei Andachten, die da drin sind, zusammen durchzulesen, immer abwechselnd. Kann man ein lustiges Spiel draus machen, mitten im Satz auf einmal aufhören und dann den Namen sagen und dann muss der andere weiterlesen. Das heißt, wir müssen alle dabei bleiben. Sonst, wo waren wir? So, das ist lustig, das ist gut. Und da war gestern ein Satz, der hat mich begeistert. Ein simpler Satz. Kenneth schrieb, es heißt Gottes Königreich, weil da ein König ist, der regiert. Ah, ja klar, logisch. Aber ist es wirklich immer so logisch? Wir reden oft von seinem Reich, sein Reich komme, sein Königreich. Aber hat er wirklich die Herrschaft in unserem Leben? Das ist doch die Frage. Ich kann in seinem Königreich sein, aber nicht unter seiner Autorität, damit nicht unter seinem Schutz, unter seiner Versorgung. Letztes Mal bin ich da ein bisschen mehr drauf eingegangen, als wir über die Schattenkrieger des Lichts gesprochen haben. Nur in seinem Schatten, unter seinen Flügeln, ist die Art und Qualität von Schutz, von Segen, die wir so lieben als Christen. Andere versuchen das auch zu haben, leben aber nicht wirklich unter seinem Schutz unter seinem Schatten, sondern machen ihr eigenes Ding und erleben dann genau das Gegenteil. Nämlich erleben dasselbe, was alle anderen auch erleben, die nicht mit Gott gehen. Dieselben Katastrophen, Krankheiten, Arbeitslosigkeit, früher Tod, Scheidung und. Und ich glaube, Gott hat einen wesentlich besseren Weg für uns. Und der hat was damit zu tun, dass wir ihm begegnen können. Begegnungen mit Gott helfen mir dabei, die Richtung zu halten. Nach Jahrzehnten. Das hört sich so alt an. Aber es ist so, 3 Jahrzehnte ist ja schon eine Zeit. Die Richtung immer noch zu halten. Nicht abzuflachen, nicht zynisch zu werden oder in irgendeiner Weise den Kurs zu verlieren. Nur noch oberflächlich auf Kurs zu sein. Nein, da war ich nie interessiert dran. Ich will von Herzen mit ihm verbunden bleiben, weil ich weiß, in ihm und in ihm alleine ist mein Leben. Alles, was ich bin, alles, was ich tue, alles, was ich kann, alles, was ich habe,
kommt aus ihm. Und wenn er nicht mehr das Zentrum meines Lebens ist, verliert sich all das, was vorher so sicher war. Das ist meine Beobachtung. Und Begegnungen mit Gott lassen uns Wichtiges als Wichtiges erkennen. Und lassen uns eben dementsprechend auch Unwichtiges als solches quantifizieren und unsere Zeit hoffentlich dann richtig wählen. Wir bereiten uns ja gerade auch auf so eine Begegnungssache vor. Advent heißt ja Ankunft. Und diese ganze Adventszeit hat ja den historischen und kirchlichen Hintergrund, dass wir uns darauf vorbereiten, Christus zu begegnen. Natürlich, er ist schon angekommen, es ist schon 2000 Jahre her. Und doch ist es eine gute Tradition, wie ich meine, für alle Christen, diese Adventszeit dafür zu nutzen, sich dessen bewusst zu werden, er ist wirklich da. Und mal ganz ehrlich, für manch einen passiert das Wunder tatsächlich am Heiligen Abend. Dass du durch die ganze Vorbereitungszeit ich ein tiefes Erlebnis habe, Christus ist wirklich bei mir angekommen, wieder einmal. Wieder einmal so richtig, weißt du? Brauchen wir das nicht? Ist es nicht das, was wir beim Abendmahl schon feiern? Warum sagt er, erinnert euch, ein Gedächtnis mal. Wir erinnern uns an seinen Tod und an seine Wiederkunft, an seine Auferstehung und daran, dass er wiederkommen wird eines Tages. So ist Weihnachten für mich ebenso ein Fest der Erinnerung. Zu denken, hey, ja, er ist wirklich gekommen. Gott ist wirklich Mensch geworden. Er ist da, um mir zu begegnen. Ich möchte, dass seine Gegenwart in meinem Leben ankommt. Immer wieder. Und Advent ist eine Zeit innerer Ausrichtung. Eine Zeit von Einkehr und eine Zeit von Umkehr. Es ist eine gute Zeit, umzukehren. Von was auch immer Gott dich überzeugt, dass es besser ist, du lässt es. Es ist eine gute Zeit, umzukehren. Wenn du deine Bibel dabei hast, was ich sehr hoffe, schlag doch mal Exodus 33, Vers 7 auf. Also 2. Mose 33, Abvers 7. Wir lesen bis zum 11. Vers. Ich gebe euch noch eine halbe Minute. Es ist gut, Dinge zusammenzulesen. Es geht tiefer. Es schlägt ein. Also wenn ihr so eine Bibel habt wie ich, ist das Seite 156. Funktioniert nicht wirklich. Jede Bibel hat ja eine andere Seitenzählung. Ich habe eine bekommen mit ganz großer Schrift. Schön, mein Geburtstagsgeschenk gewesen. Ja. Okay, ich hoffe, ihr habt es. 2. Mose 33, Vers 7 bis 11. Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager, und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft, woanders heißt es Zelt der Begegnung, hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf und jedermann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes und er redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund. Und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. An dieser Geschichte werden wir uns heute ein bisschen aufhalten. Und nicht nur an dieser Geschichte, sondern auch noch an einer anderen. Weil ähnlich wie hier geschah auch die Ankunft unseres Heilandes außerhalb der Masse. Abseits des Lagers, wo alle waren. In dem Fall des Dorfes, wo Bethlehem schon nicht wirklich das Zentrum der damaligen Zeit war, sondern eher ein einfaches kleines Dorf, was zufällig durch die Volkszählung hier ein bisschen Betrieb hatte. Da beobachten wir ja auch, wie einige einen längeren Weg und andere einen sehr kurzen Weg hatten, um den Herrn in seiner Geburtsstätte zu sehen. Da waren diese drei Könige oder Gelehrten oder was auch immer, vielleicht waren es auch 5 oder 10 oder 100, es waren ein paar. Und die haben einen langen Weg auf sich genommen, die haben diesen Stern gesehen und erkannt, dass dieser Stern für einen neuen König steht, der geboren wird und der die ganze Welt verändern wird. So wie der Schnee in dieser Nacht das ganze Land verändert hat in einer Nacht, so hat diese heilige Nacht die ganze Welt für immer verändert. Und dann gab es die anderen, die mussten nur um die Ecke gehen. Und die bekamen sogar noch eine besondere Einladung. Die anderen hatten den Stern, sicher. Aber wisst ihr, wenn ich wählen dürfte, würde ich den Engelchor wählen. Stell dir vor, du bist auf dem Feld. Nachts ist es auch kalt in Israel. Du liegst bei deiner Herde. Deine Hirtenhunde vielleicht neben dir. Und auf einmal geht's los. Wow, Lichter überall. Mitten in der Nacht. Keine Polarlichter. Da sind Gesichter in den Lichtern. Und du hörst auf einmal Stimmen singen. Du hörst Instrumente. Und das ist, da bin ich sicher, der schönste Gesang, den jemals irgendein Mensch gehört hat. Und du bist live dabei, live in Konzert, der Engelchor. Und dann sagen die übrigens, das war das Konzert, aber das hat einen Grund um die Ecke. Ist was passiert, geht hin. Verpasst das nicht. Und die Hirten gingen und sahen. Wisst ihr, beide dieser Gruppen, sowohl die Gelehrten oder Könige wie auch die Hirten, mussten nur eine Sache tun. Sie mussten sich aufmachen und der Einladung folgen. Ich habe herausgefunden, dass es was kostet, Gott nahe zu sein. Die, die glauben, das passiert schon irgendwie zufällig, werden ein lebenslang enttäuscht. Ich wüsste jetzt gar kein Beispiel, wo das zufällig passiert ist. Und es war immer dann, wenn Menschen sich aufgemacht haben, auf Gott zuzugehen, Gott zu suchen, Gott zu finden. Oft zahlen sie den richtigen Preis. Manche geben alles, um ihn zu finden. Im Vers 7 steht hier in der Schlachter 2000 Übersetzung: Jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung hinaus. Jetzt sind wir wieder bei Mose. Jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung hinaus. Die Bequemen werden ihn nicht finden. Schon immer haben seine Leute hier einen Preis bezahlt. Und das geschieht eher selten bis nie zufällig. Ein paar neutestamentliche Schriftstellen, die genau das belegen, was Mose hier niedergeschrieben hat. Matthäus 4,19 sagt, Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Im 11. Kapitel steht, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Und dasselbe Jesus sagt im Johannes 6,35, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern, wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Nur drei Beispiele, es gibt viele, viele mehr, wo Jesus klar macht, komm zu mir, folge mir, sei nah bei mir, verpass es nicht. Es hat nicht Weihnachten aufgehört, wichtig zu sein, nah zu sein, wenn Jesus da ist. Es ist heute viel leichter als damals. Ich weiß nicht, wie weit ist dein Weg? Vielleicht musst du hunderte Kilometer fahren, vielleicht ist es auch um die Ecke bei dir. Doch du musst dich entscheiden. Du musst dich jedes Mal neu entscheiden, dich auf den Weg zu machen. Heute Morgen hattet ihr die Entscheidung auch. Schnee war da, je nachdem, ob du die Winterreifen drauf hast oder nicht. Ob du im tiefen Westerwald wohnst oder hier näher an Limburg. Wenn die Entscheidungen unterschiedlich ausgefallen sein. Ihr, die hier seid, habt die Entscheidung getroffen, trotzdem zu fahren. Ihr wart bereit, einen Preis zu zahlen. Andere waren aus welchem Grund auch immer nicht bereit, diesen Preis zu zahlen. Vielleicht hatten sie Angst, waren unsicher. Oder der Schnee war viel zu hoch. Die haben dann den Preis bezahlt, jetzt vielleicht ihr Handy einzuschalten und das zu hören. Oder ich weiß nicht, ob wir heute Video-Livestream haben. Haben wir Video? Nee. Gut. Audio, aber ihr hört. Das ist gut. Auch eine Entscheidung. ich glaube, dass es die regelmäßigen Begegnungen waren in diesem Zelt der Begegnung, die Mose zum Freund Gottes gemacht haben. Und da gibt es sicher verschiedene Stufen im Umgang mit Gott. Nicht jeder Christ würde sich als Freund Gottes bezeichnen, weil die Beziehung das so noch nicht hergibt. Was in aller Regel am Christ liegt, nicht an Gott. Mose hatte diese Gewohnheit sich antrainiert, jeden Tag. Ich weiß nicht, wie oft er in diesem Zelt war, aber das war ihm wichtig. Er ging in dieses Zelt, er holte sich Rat, um sein Volk zu führen, um sein Leben zu führen. Weißt du, wenn das ein 80-Jähriger macht, ist das ein gutes Beispiel, auch als Jüngerer davon zu lernen, dass die Nähe Gottes uns allen gut tut. Der Unterschied zwischen Altem und Neuen Testament ist doch der, dass heute jeder Mensch in das Zelt der Begegnung eingeladen ist. Wusstest du das schon? Oh, du musst nicht unbedingt nach Limburg fahren, ins Christuszentrum oder in irgendeine Kirche oder an irgendeinen Ort, um Gott zu begegnen. Das ist zwar eine der biblischen Weisen, wie wir Gott begegnen sollen, aber bei weitem nicht die einzige. Und in mancherlei Hinsicht auch nicht die wichtigste. Denn wir sind gerufen, ihm persönlich zu begegnen. Das ist die gute Nachricht. Stille Zeit nennen das einige von euch. Andere Bibel lesen oder Gebetsspaziergang oder was auch immer ihr tut, um auf ihn zuzugehen und um ihm zu begegnen. Einige singen zu Hause Lieder, haben lange Gebetszeiten oder sind in der Fürbitte aktiv, treffen sich mit anderen Christen, machen das zusammen, was auch immer. Es gibt viele Wege, wie wir ihm näher kommen können. Und nicht jeder Weg funktioniert für jeden, habe ich auch schon gemerkt. Das eine funktioniert für dich viel besser als für dich. Deswegen ist es gut, vieles zu probieren, was uns zu Gott führt. Und zu sagen, okay, welcher Weg ist für mich der, wo ich ihn am ehesten erleben kann? Es ist gut und es ist ein Abenteuer, das rauszufinden. Und manchmal verändert sich auch der Weg. Vielleicht gibt es Zeiten, wo du in der Anbetungszeit Gott viel näher kommst als zu jeder anderen Zeit. Und dann merkst du vielleicht nach dem Jahr, jetzt ist es die Bibel, die viel deutlicher zu dir spricht als alles andere. Oder dann ein Mentor, den Gott dir über den Weg legt und der die Fragen deines Lebens beantworten hilft, mit der Bibel und mit ihm zusammen. Und du merkst, wow, Heiliger Geist, du bist voll dabei. So darf sich das ändern, das ist in Ordnung. Wichtig ist, dass die Richtung stimmt. Mose baute seinen ganzen Leitungsdienst auf die Leitung, die er von Gott abholte, auf. Er wusste, dass er aus eigener Kraft es nie schaffen könnte, solch ein Volk. Und es war kein einfaches Volk. Die Juden sind bis heute kein einfaches Volk. Die sind berüchtigt. Das ist ein sehr stolzes Volk. Die haben sehr wohl ihren eigenen Willen und ihren eigenen eigene Ansicht von allem. Es ist kein Urteil, es ist einfach nur eine Feststellung. Es gibt ja Völker, die sind leichter zu führen, aber Israel war nie ein Volk, was leicht zu führen war. So, Mose hatte echt, der brauchte Hilfe, um das Volk gut zu führen. Ihr wisst ja, der war mal 40 Tage auf einem Berg und dann fingen die an, um einen Kalb zu tanzen. Das war Israel. Okay, die durchs Rote Meer marschiert sind und die echt was erlebt haben mit Gott. Das war nicht so einfach. Mose brauchte Gottes Weisung jeden Tag. Und mir geht das manchmal genauso. Ich meine, ich habe nur die leichtesten Leute bekommen, von Gott zu führen. Das ist überhaupt gar kein Problem, so eine Kirche wie euch hier zu führen. Wundervoll. Aber wenn ich das schon brauche, weißt du, kann ich mir vorstellen, wie Mose da das Zelt ersehnt hat. Und ich meine, Mose war auch kein Leichter. 40 Jahre zuvor hat er es schon mal versucht, aus eigener Kraft. Das Ergebnis war ein toter Ägypter. Und 40 Jahre Hirtendienst, um zu trainieren, in die Ruhe zu kommen. Und dann hat Gott ihn wieder gerufen mit einem brennenden Busch. Sagt, okay, Mose, 40 Jahre Lehrzeit vorbei. Jetzt probieren wir es nochmal. Aber jetzt auf meine Weise. Okay? Und das Ergebnis war doch schließlich und endlich ein anderes. Ich glaube, Mose war süchtig nach Gottes Gegenwart. Und ich sag dir, wenn du einmal geschmeckt hast, wie real Gott ist. Ich meine nicht, wie real der Gott deiner Eltern ist oder deines Freundes ist. Wenn du einmal geschmeckt hast, wie real Gott ist, wirst du nie wieder auch nur den Gedanken hegen, ohne ihn leben zu wollen. Das verspreche ich dir. Weißt du, dass du alle deine Sorgen auf ihn werfen kannst und er wirft sie nicht zurück? Wenn mein Sohn einen Schneeball auf mich wirft, weiß er, was passiert. Aber mein Gott hat noch nie eine der Sorgen zurückgeworfen. Und ich habe ihm Hunderte, Tausende in den Jahren auf ihn geschmissen, wirklich. Ich mache das mal schon tatsächlich mit der Handbewegung in meiner Gebete. Ich sage, hier, das Ding ist, ich kann es nicht tragen, nimm's. Und Gott sagt, hey, super, danke. Und es ist gesolft, es ist erledigt, es hat nicht mehr die Macht, die es vorher hatte. Wusstest du, dass er alle deine Krankheiten bereits geheilt hat und möchte gerne, dass du das erlebst, dass du sie annimmst und erlebst, manche Stück für Stück, manche auf einmal. Dass er dir Leben im Wohlstand und Überfluss geben will. Erinnert euch an letzten Sonntag? Haben wir darüber gesprochen. Der sucht alle Gelegenheiten, dir wohl zu tun. Überleg doch mal, wem wir dienen. Der ist nicht einer, der sagt, du musst eine andere Religion auslöschen und die Köpfe abschlagen und irgendwelche hässlichen Dinge tun. Er sagt, nee, ihr kämpft überhaupt nicht gegen Menschen. Ihr sollt Menschen lieben und sollt Menschen Gutes tun, weil ich Menschen liebe, okay? Das ist unser Gott. Und er sagt, ich habe nichts anderes im Sinn, als dir Gutes zu tun. Ich überlege jeden Tag, was tue ich dir Gutes. Mir schrieb eine liebe Schwester an meinem Geburtstag einen Brief, so einen prophetischen Brief, und da war ein Satz, und der hat mich begeistert bis heute. Habe ich heute Morgen wieder dran gedacht. Da stand drin, so eine Ich-Form von Gott, jeden Morgen, wenn du aufwachst, lächle ich schon, weil ich mich so freue, mit dir den Tag zu verbringen. Stell dir vor, du machst deine Augen im Bett auf, siehst noch aus wie... Und Gott beugt sich schon über dein Bett und sagt, hey, ich bin so froh, dass du wach bist. Ein neuer Tag, wir beide. Okay. Ist das dein Bild von Gott? Ehrlich, meins war es nicht immer. Und auch heute tue ich mich manchmal ein bisschen schwer mit diesem Bild. Weil das so anders ist als das, was ich von klein auf gelernt habe. Aber je mehr ich wiederum die Bibel lese auf dieses Thema hin, desto mehr sehe ich, so ist er wirklich. Das ist eine seiner Seiten. Und das ist eine richtig schöne Seite, die ich sehr, sehr mag. Hat nur schöne Seiten, aber manche Seiten sind auch ein bisschen strenger und autoritärer und alles. Das ist in Ordnung. Wie gesagt, er ist mein König, er ist mein Freund, er ist mein Papa, er ist mein Ratgeber, mein Pastor und vieles mehr. Im Psalm 31 las ich jetzt vor 2-3 Tagen einen Satz, der hat mich sehr bewegt. Da steht, David hat das übrigens gesagt, der König, der ja selbst in Sünde fiel und einen richtigen Preis bezahlt hat dafür und dann aber von Gott Vergebung bekommen hat. Er schreibt, du hast auf die Nöte meiner Seele geachtet. Weißt du, dass Gott auf die Nöte deiner Seele achtet? Das Ding, was wir manchmal am liebsten totschlagen würden? Also schlechte Gefühle gibt, Ängste gibt, Sorgen machen lässt, Ablehnung, empfangen oder geben lässt. Und Gott sagt, David sagt dir, Gott hat, du hast auf die Sorgen, auf die Nöte meiner Seele geachtet. Und wenn er auf etwas achtet, dann ist das geachtet. Und manches ist geächtet, weil er es rausnimmt und uns davon befreit. So ist er, selbst mit deiner Seele. Dieses Ding, was manchmal so wankelmütig ist, das uns himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt sein lässt, manchmal am selben Tag. Und er weiß darum. Er hat uns diese Seele gegeben, mit gutem Grund. Die Seele hat ihren Auftrag. Diese Seele kann nicht glauben, aber diese Seele fühlt. Und wenn wir das Richtige glauben und danach leben, dann kommen die Gefühle auch in die richtige Richtung. Und das ist, was Gott gerne möchte. Er möchte uns trainieren, dass wir mit unseren Worten die Autobahnen bauen, wo unsere Seele sicher fährt. Wo gute Gefühle uns begleiten. Nicht Angst und Sorge, sondern Liebe, Vertrauen, Annahme, Bestätigung und all das. Du wirst niemals jemanden verlassen wollen, es sei denn, du bist sehr, sehr krank innen drin, der dich bedingungslos liebt. Bedingungslos. Ja, aber muss ich nicht Mitglied in der Gemeinde sein? Nee. Muss ich nicht meinen Zehnten geben? Nee. Muss ich nicht Leuten Gutes tun? Nee. Muss ich nicht jeden Tag in der Bibel lesen? Nee. Und was, wenn ich gelogen habe? Kein Problem. Was, wenn ich jemanden umgebracht habe? Kein Problem. Kein Problem für die Liebe Gottes. Du wirst Probleme haben, aber die Liebe Gottes hat keine Probleme. Weil die ist bedingungslos. Verstehst du? Er wartet nicht, bis du perfekt bist. Mancher denkt das. Ich muss ja erst all das tun, was man so tut als Christ. Und dann kann Gott mich lieben. Es ist genau andersrum. Je mehr du schmeckst, wie sehr er dich liebt, so wie du jetzt bist, desto mehr wirst du dich verändern wollen. In das Bild, was er für dich hat. Dann ist das nicht, ich darf nicht. Du wirst sagen, ich will es nicht mehr. Warum soll ich das länger tun? Das schadet meiner Seele, das macht mich kaputt. Das verletzt meinen König. Nö, Feierabend. Ich tue das, was richtig ist, weil ich das will. Und weil ich weiß, er liebt mich so sehr. Er verdient das Beste von mir, weil er hat das Beste mir gegeben. Ich habe rausgefunden, in dieser Bibelstelle, 2. Mose 33, gibt es 4 verschiedene Reaktionen auf eine Gottesbegegnung oder auf Gottesbegegnungen. Und achte mal drauf, ob du dich in einer davon wiederfindest. Die erste ist die, die zuschauen, wie Mose in das Zelt der Begegnung hineingeht. Oh, das ist durchaus ein Gottesdienstbesucher. Jemand, der sieht, wow, guck mal, der Pastor ist offensichtlich wirklich gottnah, der predigt gesalbt, der erzählt von seiner Beziehung mit Gott. Und dann stehst du vielleicht sogar auf oder gibst einen Applaus. Das ist, was sie getan haben damals. Ja, die standen auch dann ehrfürchtig auf, wo die Wolkensäule kam. Wow, das ist wirklich ein gesalbter Mann Gottes. Wow. Okay, Reaktion 1. Ohne Wertung. Reaktion 2. Das sind die, die selbst ab und zu hineingehen. Die Mose so mitnimmt. Die auch sagen, ich bräuchte auch mal einen Rat von Gott. Mose, nimmst du mich mal mit? Auch das gab's. Das sind dann die, die sagen, ich komme jetzt öfters in Gottesdienst oder in die Zellgruppe. Weil ich merke, wenn ich so in deiner Nähe bin, Zellleiter, du bist so gesalbt, dann kriege ich was ab von dieser Beziehung, die du mit Gott hast. Das nutzt mir was. Und da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, das ist biblisch. Der Schatten des Herrn hat Ausstrahlung. Wenn du unter seinem Schatten bist, wird auch deine Umgebung dadurch mit beeinflusst, positiv. Nicht mit gerettet, aber mit beeinflusst, mit gesegnet, mit bewahrt. Da ist ein gewisser Schutz da. Das ist die zweite Gruppe. Die dritte Gruppe besteht aus einem Mann, Mose. Das ist die Gruppe, die regelmäßig in dieses Zelt hineingeht. Das bist du, wenn du sagst, ich habe jeden Tag meine Zeit mit Gott. Ich lasse mir das nicht nehmen. Egal, wann ich aufstehen muss, ich finde irgendwann am Tag eine Zeit, wo ich meinem Gott begegnen kann. In der Weise, wie auch immer du das machst. In der Regel wirst du die Bibel lesen und wirst mit ihm sprechen. Das Minimum Konfiguration für eine Zeit mit Gott. Das ist dann die Mose-Qualität. Und du gehst eben nicht da rein, um dich unterhalten zu lassen, sondern du gehst wie Mose da rein, um Weisung zu bekommen, um Rat zu bekommen, Hilfe, um deine Sorgen abzulegen, deine Krankheiten abzulegen, Heilung mit rauszunehmen, aber auch für andere was mitzunehmen, weil das war ja Moses sein hauptprimäres Ziel. Er ging da rein, um sein Volk zu dienen. Du gehst dann da rein als Mann, um deine Familie zu dienen. Um deine Frau weise zu führen. Du Frau gehst da rein, um deine Kinder weise zu führen, um mit deinem Mann einen guten Gefährte zu sein und auch ihm am Kopf zu waschen, wenn er es nötig hat. Geistlich. Ha? Tun wir das nicht? Oh. Das ist ein guter Rat von mir. Geht rein in dieses Zelt der Begegnung mit Gott. Jeden Tag. Sucht ihn. Er sagt, wer mich sucht, findet mich. Suchen ist aktiv. Suchen passiert nicht zufällig. Wart nicht, bis er dich findet. Das ist längst passiert. Aber du hast erst was davon, wenn du auf ihn reagierst. Weil er ist ja da. Er ist direkt da, ein Atemzug und er ist da. Aber er drängt sich nicht auf. Er hat den freien Willen nicht gegeben, um ihn wieder auszuhöhlen. Er lässt dich auch ein Leben ohne ihn leben. Er lässt dich sogar in die Hölle gehen, wenn du ohne ihn stirbst. Das ist dein Recht. Aber nicht sein Wille. Das Ergebnis von der Stufe 3, der Mose-Stufe, ist beeindruckend. Im Vers 17 steht, und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Stell dir vor, Gott würde das über dich sagen. Melanie, er kennt dich mit Namen. Und was du ihm sagst, nimmt er ernst. Das will er tun, weil du es bist, der es sagt. Weil du eben nicht nur jemand bist, der naja, so einmal im Jahr zu Weihnachten im Gottesdienst aufkreuzt. Bitte, wenn du im Livestream das bist, komm trotzdem. Aber das ist nicht Gottes primäres Hauptziel, das ist ein Einstieg. Okay, jetzt sollte da mehr draus werden. Sondern du bist jemand, der jeden Tag mit Gott Zeit verbringt, der jede Gelegenheit nutzt, um Gott näher zu kommen, wie viele von euch hier. Und wenn ihr zu Gott was sagt, ist das eine ganz andere Hausnummer, als wenn irgendjemand, der mit ihm eh nichts zu tun hat, ihm was sagt. Viele Menschen glauben, wenn es mir richtig dreckig geht und ich bete, wird Gott schon irgendwas machen. Nicht, dass er das nicht will, aber er kann das gar nicht tun, weil kein Glauben vorhanden ist. Ohne Glauben wird er sich nicht bewegen können. Aber das ist ein anderes Thema. Du hast Glauben, sonst würdest du gar nicht hingehen in dieses Zelt der Begegnung. Wenn du keinen Glauben hast, musst du an einem anderen Level nochmal anfangen. Dann solltest du mit jemandem abhängen, der Glauben hat. Oder eben in Gottesdienst zu kommen, wo Glauben ist, um lernen, wie ich Glauben aufbaue. Glauben kommt immer aus dem Hören des Wortes Gottes. Das ist die einzige Art, wie ich die Bibel gefunden habe, wie sich Glauben aufbaut. Das heißt, die Bibel zu lesen ist etwas, was du nicht ersetzen kannst. Dir sie laut vorzuhören, dir Predigten anzuhören, wo die Bibel gelesen wird. Das ist, was dein Glauben massiv aufbaut. Und dann gab es ja diesen Mann namens Josua. Das ist die Ebene 4, die vierte Gruppe. Josua war damals ein junger Mann, aber schon ein junger Feldherr. Er war damals nämlich schon irgendwo Offizier. Später hat er die großen Schlachten Israels geleitet als General. Aber bevor er diese Schlachten geschlagen hat, hat er mit Mose abgehangen, wann immer er konnte. Was auch immer, da war irgendwie so eine Art Vater-Sohn-Beziehung zwischen Mose und Josua. Die trennten ungefähr 40 Jahre. Das heißt, er war auch nicht mehr ganz so jung. In seinen 40ern vielleicht, also als junger Mann beschrieben wurde. Oder End-30er. Aber er war nicht rauszubekommen aus dem Zelt. Oh, ich glaube, Mose hat ihn einmal mitgenommen. Und da hat er gesehen, wow, das, was Mose da hat, jetzt weiß ich, wo das herkommt. Warum sein Gesicht so glänzt, wenn er da rauskommt. Die Gegenwart Gottes ist da. Ich kann sie spüren. Sie durchdringt meinen ganzen Leib. Alles, was ich bin, wird irgendwie berührt von Gott. Es ist so real, wenn diese Wolkensäule runterkommt und die Gegenwart, die Präsenz Gottes da ist, unleugnenbar. Und ich darf mitten dabei sein. Warum sollte ich jemals von diesem Ort weggehen? War seine Entscheidung daraufhin. Und ich dachte, Herr, so will ich sein. So will ich sein. Ich will dieses Zelt zu meinem Haus machen. Das soll wichtiger sein als der Ort, wo ich lebe. Wichtiger als jede menschliche Beziehung soll der Ort sein, wo deine Herrlichkeit wohnt. Denn ich sage dir, wenn du da bist, ist alles andere in Ordnung. Früher hatte ich Angst, dass ich war eifersüchtig auf Gott, wo meine Mutter sich bekehrt hat. Ich war ja erst 20, ich war ja großer Bub. Und sie fing nur noch an, von Jesus zu erzählen. Sie war in diesem Zelt. Ich hatte im Moment noch keine Ahnung, für mich war das nur ein Spiel. Und ich wollte meine Mutter zurück, so wie sie war, bitte. Ganz auf mich konzentriert. Aber es war nicht mehr so. Jetzt war Jesus ihre Nummer 1. Aber was ich bis heute merke, auch 31 Jahre später, ist, dass ich nichts verloren habe dabei, sondern unendlich viel gewonnen habe. Als Persönlichkeiten würden wir wahrscheinlich ständig im Krieg sein. Von unserer Natur her, von unserer menschfleischlichen Natur. Wir sind beides dominante Persönlichkeiten. Wir hatten so unsere Kämpfe auch in der Teenagerzeit. Aber dank Jesus haben wir heute eine Beziehung, die wunderschön ist. Weil er macht Dinge heil, weißt du, er macht auch alte Wunden gesund. Er hilft uns, unseren Charakter zu entwickeln, Integrität aufzubauen, liebevoll zu sein, erst an den anderen als an mich zu denken. All diese Dinge, die man aus sich heraus überhaupt nicht kann oder schwierig kann. Dieser Josua, und das ist besonders, er war nicht aus dem Stamm Juda, also aus dem Stamm der Priester, was ihn noch irgendwie hätte legitimieren können, ja doch ein bisschen näher an Gott zu sein als die anderen. Er war aus Ephraim. Er war überhaupt kein Priesterkamerad. Also bei den Schlümpfen gibt es ja auch die Schlümpfe, das ist dann der Bauschlumpf und das ist der Priesterschlumpf und das ist der gelehrte Schlumpf. Und so gab es bei Israel tatsächlich, es gab 12 Stämme, die hatten ihre Aufgaben. Das war der Bogenschlumpf, das war wirklich eine Einheit, die haben hauptsächlich mit die besten Bogenschützen gehabt, die haben damit verteidigt. Und dann gab es eben den Priesterschlumpf in Anführungszeichen, nicht respektlos. Das war die Kaste, das war der Stamm der Leviten und die aus dem Stamm Juda kommende, die hatten da ganz andere Dinge. Levi und Juda waren die großen Stämme, aber nicht Ephraim. Und doch war er da. Das zeigt mir bei allem Gesetz, was damals war, glaube ich, hat Gott immer noch ein lächelndes Auge gehabt, wenn da jemand war, der mehr wollte, der weiterschaute, der verrückt nach ihm war, so verrückt, dass er Dinge getan hat, die völlig unüblich waren, auch in der Zeit damals. Das hat sich auch nicht geändert. Später die blutflüssige Frau oder Bartimäus oder andere im Neuen Testament, die ebenfalls ausgestiegen sind aus dem, was man eigentlich tun sollte und dafür nicht gerügt, sondern gelobt worden. Oder die Witwe, die dann da für ihren Sohn oder Tochter bat, die gar keine Jüdin war. Und, ey, Gott hat es geehrt. Gott hat, letztendlich wartet er drauf. Er wartet drauf. Bist du bereit, ihn um mehr zu bitten, als er dir bisher angeboten hat oder als du meinst, dass dir gebührt? Dieser Josua war was Besonderes. Er war jemand, der nicht am goldenen Kalb rumtanzte wie alle anderen. Viele der Anführer damals waren dabei. Als Mose auf dem Berg war, die Gebote empfing und blieb länger weg, als sie dachten. Dann haben sie das goldene Kalb gemacht mit ihren Goldschätzen aus Ägypten. Und alle sind sie getanzt, haben eine Orgie gefeiert. Und Josua war nicht dabei. Warum war er nicht dabei? Ich kann mir vorstellen, der war im Zelt der Begegnung. Der sagte, hier, was ihr da macht, ist völlig verkehrt. Auf mich hört er nicht, weil ihr habt gerade so viel Lust. Fleisch ist Lust. Ich bleibe in meinem Zelt, ich bleibe bei meinem Herrn. Und der wird das schon regeln. Das hat er ja auch gemacht. Es gab viele Tote danach. Aber Josua war einer von denen, die Gott ausgesucht hat, das Land zu erkunden, was sie alle einnehmen sollten ursprünglich. Josua und Kaleb. Das war die Qualität von Mann. Und das war einer von den beiden, die zurückkamen und sagten, kein Problem, die Riesen sind da. Es ist schwierig, aber weißt du, weil Gott gesagt hat, wir nehmen das ein, ist das überhaupt kein Problem. Wir werden das schaffen, wir werden die fressen wie Brot, die Riesen. Oh ja, ich mag Riesenschlechte, Riesenfresser. Und die anderen 10 sagten, nun, auf keinen Fall, die sind so riesig, die sind so stark, die machen uns alle platt. Und das Volk weinte, und ihr wisst, die Geschichte waren 40 Jahre mehr in der Wüste. Ja. Yeah. Und die einzigen beiden aus der ganzen Generation, die das Land einnehmen durften, waren Josua und Kaleb. Meine Helden. Deswegen heißen meine beiden Söhne Josua und Kaleb. Raphael hat Josua als Drittnamen. Und Kaleb ist offensichtlich. Ich wollte diese beiden Charaktere in meiner Familie haben. Und Gnade dabei. Das brauchst du nämlich zusammen. Und er wurde der Nachfolger von Mose. Er durfte die Landeinnahme leiten. General Josua. Yeah. Und was machte diesen jungen Mann zu solch einer außergewöhnlichen Persönlichkeit, zu solch einem Helden? Es war die Zeit in Gottes Gegenwart. Das war der einzige Unterschied. Ich konnte keinen anderen finden. Er kam weder aus einem besonderen Stamm noch aus einer besonderen Familie. Von Nein ist nicht wirklich was erzählt von seinem Papa. Aber er war in seiner Gegenwart. Ich glaub mir, es hatte Auswirkungen, Gott nahe zu sein. Immer wenn Mose von dem Berg kam, strahlte sein Angesicht übernatürlich. In 2. Mose 34, 29 steht, als nun Mose vom Berg hinabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Mose, als er von dem Berg hinabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte. Da fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Ich sagte, es hat Auswirkungen, wenn du aus der Gegenwart Gottes kommst. Dein Angesicht strahlt vielleicht nicht so übernatürlich, aber etwas in dir strahlt etwas aus, was andere wahrnehmen. Es gibt Personen, da brauche ich nur in die Nähe zu kommen, dann fange ich an zu weinen. Einfach so. Ich sage ein paar Worte, die scheinbar belanglos sind, und in mir bricht was auf, weil ich spüre, als wäre es in Gegenwart sie kommen. Und ich selbst komme immer wieder in diese Gegenwartssituation mit Gott, wo ich es nicht mehr verhindern kann, dass auch ich weine, dass ich nicht mehr so stark und vernünftig aussehe, wie ich es gerne tue, weil er ja da ist. Und der König ist hier. Gerade jetzt. Mit den Jahren verändert sich unsere ganze Persönlichkeit und wird Gottes Persönlichkeit immer ähnlicher. Wir werden keine Kopien von Gott. Wir sind eigenständige Persönlichkeiten, die aber die Charakterzüge Gottes erben und darin wachsen. Auch dieser Gottesdienst hier hat das Potenzial, ein Zelt der Begegnung für euch zu sein, wo Gott vielleicht schon längst am Wirken ist und in deinem Herzen Dinge anstößt und du weißt, er ist hier. Das sind nicht meine Worte, es ist er. Er ist hier. Oh, er liebt Worte. Er segelt durch gute Worte in die Herzen von Menschen hinein. Deswegen lieben viele von uns Anbetungszeiten. Es sind einfache Worte, gesungen von einfachen Menschen. Aber indem ich sie selbst ausspreche oder ihnen einfach nur zuhöre, segelt was in mein Herz hinein. Und das hat Charakter, mich zu verändern, mich zu bereichern, mich ihm näher zu bringen. Einfach durch ein Wort oder eine Ansammlung von Worten. Eine Predigt hat dieses Potenzial. Vor allem, wenn der Heilige Geist drin ist. Und es sind nicht nur intellektuelle Worte, sondern es sind geistgewirkte Worte, wo du spürst, das kommt von tief tief innen, nicht von der Person selbst, sondern von dem, der seinen Schatten über der Person hält oder in dessen Schatten die Person sich aufhält. Ich bete so, ich habe so gebetet heute Morgen schon, dass genau das hier heute passiert. Dass einfach etwas von dem, was er mir gegeben hat, bei euch ankommt. Und euer Herz hier in dieser Adventszeit vorbereitet auf seine Ankunft in euch. Denn das ist das höchste Ziel in diesem Leben, ist es, ihm nahe zu sein. Nur dann stehe ich in seinem Schutz. Nur dann weiß ich, was er mit meinem Leben vorhat. Ich weiß nicht, wie lang das noch ist. Ich spüre, die Zeit wird kürzer. Die Jahre scheinen immer schneller zu vergehen. Keiner von uns weiß, wie viele Tage, Jahre oder Jahrzehnte er noch hat. Aber die Zeit, die ich habe, möchte ich für ihn unterwegs sein. Ich möchte mich eines Tages nicht schämen müssen, wenn ich vor ihm stehe. Ich möchte, dass er sagt, gut gemacht, treuer Knecht. Geh ein zur Herrlichkeit deines Herrn. Es gibt diese eine Szene im Herr der Ringe. Hat denn jemand gesehen, Herr der Ringe? Kennt das jemand? Das ist da, wo dieser alte König Theoden, dieser Rohan-König, so seinen letzten Atemzug macht, ist gerade in der Schlacht getötet worden, er liegt sterbend auf dem Schlachtfeld. Und dann sagt er irgendwas in dieser Art, jetzt brauche ich mich nicht mehr als minderwertiger König zu schämen, wenn ich meinen Armen gegenübertrete. Dieser Gedanke, der dahinter steht, ist ein Gedanke der Ehre. Und ich glaube, dass wir genauso denken dürfen. Wenn wir da oben ankommen, müssen wir uns nicht schämen für den, der wir waren. Für das Leben, was wir gelebt haben. Wenn wir es in seinem Sinne gelebt haben, dann dürfen wir uns freuen auf die Ankunft mit all den anderen Helden, die uns schon vorangegangen sind und die uns nachfolgen. Und es wird eine herrliche Party sein. Das sagt meine Bibel. So sei gut auf seine Gegenwart vorbereitet. Eine letzte Bibelstelle. Jakobus 4, Vers 7 bis 8. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Wir haben über diese Bibelstelle schon ein, zwei Mal hier gesprochen. Deswegen spare ich mir das an dieser Stelle. Aber hier steckt ganz viel drin. Für zwei, drei Predigten genug Stoff, was wir zu tun haben. Ja, der Teufel flieht vor uns, wenn wir uns Gott unterwerfen. Aber hier steht, naht euch zu Gott, dann naht er sich zu uns. Das ist für mich ein Schlüssel der ganzen Predigt. Das ist wie das Zelt der Begegnung. Wenn ich nicht reingegangen bin, habe ich nichts davon selbst empfangen. Wenn ich nur davor gestanden habe und habe zugeguckt, war das nett, das war eine Show, klar, wow, die Wolkensäule kommt wieder runter, cool, echt Special Effects. Aber was hatte ich davon? Mein Leben blieb gleich. Ich wohnte weiter in meinem Zelt, habe mein Leben gelebt, bin gestorben. Aber Josua, glaubt ihr, dass er eine andere Qualität von Leben hatte? Durch seinen Umzug? Oh ja, ganz praktisch sogar. Er war ein reicher, wohlhabender Mann am Ende seines Lebens, was lange währte, länger als das seiner ganzen Generation. So widerstehe dem Teufel, wie es hier heißt, und seinen Versuchungen. Nahe dich zu Gott. Reinige dich täglich, Buße, Vergebung, neue Saat, ist so einfach und so wichtig. Und heilige dich, also Absonderung, darüber haben wir das letzte Mal auch gesprochen. Zusammengefasst sage ich, das Zelt der Begegnung steht außerhalb des Lagers. Es ist an mir, diesen Ort aufzusuchen. Zweitens, die regelmäßige Begegnung mit Gott macht mich zu seinem Freund. Freundschaft hat immer mit Zeit zu tun, immer mit Beziehungspflege. Freundschaft ist nichts, was ich mir erkaufen kann oder in irgendeiner Form einfach habe, sondern Freundschaft will verdient sein, auch von meiner Seite aus. So wie ich mit Gott umgehe, geht er mit mir um. Drittens, es gibt vier verschiedene Reaktionen auf Gottes Begegnung. Es gibt die Zuschauer, es gibt die, die selbst ab und zu hineingehen, dann gibt es die Mose-Typen, die immer wieder hineingehen, regelmäßig, und es gibt den Josua-Typus, der gar nicht mehr rausgeht. Weißt du, was ich glaube, ist, dass du und ich, jeder von uns, ein Zelt der Begegnung Gottes ist, wenn wir diese Beziehung leben. Warum? Weil Menschen zu uns kommen werden, um mehr von Gott zu erfahren. Warum würden wir das tun, wenn wir nicht mehr von Gott hätten? Wie Mose die Leute damals mitnahm. So nehmen wir Leute mit, vielleicht in den Gottesdienst oder in die Zellgruppe oder einfach nach Hause und beten mit ihnen, beten für sie, sind für sie da, beantworten ihre Fragen, lehren sie die Bibel zu lesen, mit Gott zu kommunizieren, beten mit ihnen Übergabegebet. Was auch immer. Alles, was hineinführt in mehr Begegnung mit Gott, ist willkommen. Wir wissen, dass im Alten Testament die Herrlichkeit des Herrn in einem Stab oder einer goldbeschlagenen Kiste oder einem Zelt oder einem Gebäude versteckt war. Die Herrlichkeit des Herrn war nicht offensichtlich zu sehen, außer wenn man mal die Wolkensäule und Feuersäule bedenkt. Ansonsten waren es immer irgendwelche Dinge, wo sich die Herrlichkeit sozusagen eingeschlossen hat. Im Neuen Testament versteckte sich die Herrlichkeit Gottes in der Gebärmutter eines Teenagers, in einer Futterkrippe und dann in einem hilflosen Baby. Es war auch wieder ein Versteck. Es war auch wieder ein geheiligter Ort, wo sich die Herrlichkeit Gottes befand. Und heute versteckt sich seine Herrlichkeit in ungezählten Tempeln aus Fleisch und Blut, die durch Kirchen aller Art und deren lebendige Steine, nämlich die Söhne und Töchter Gottes, repräsentiert sind. Du und ich sind solche Steine. Hier ist eine dieser Kirchen, die ein Ort sein soll. Und ich glaube, wir sind das, wo die Herrlichkeit Gottes sich ausbreiten kann und Menschen begegnen kann. Ein Haus der Begegnung eben. Und diese Herrlichkeit war zeitweise so massiv zu erleben in der Urgemeinde, dass beobachtende Menschen sich nicht mehr trauten, in ihre Nähe zu kommen. Auch davon habe ich gesprochen. Wir haben von Hananias und Sapphira gesprochen, die beiden, die meinten, die Gemeinde belügen zu können und dann eben das mit dem Leben bezahlt haben, weil die Herrlichkeit da war. Wir haben von dem Schatten von Petrus gesprochen, wie Leute einfach in dem Schatten lagen und wurden geheilt, dadurch, dass ein Mann an ihnen vorbeiging, der die Herrlichkeit Gottes transportiert hat. Wenn der Punkt da ist, dass Leute sich weigern, in dieses Gebäude hier reinzukommen, nicht weil sie irgendein schräges Sicht haben, wer wir sind, sondern weil sie sagen, hey, da reinzugehen, pass auf, da kannst du keine Spiele spielen. Da kannst du nicht mal auf fromm machen. Es könnte dein letzter Tag sein. Denn Gottes Herrlichkeit ist da. Und die segnet alle, die es ernst meinen. Aber weh, du spielst Spiele. Die Bibel nennt das Sünde und Sündeergebnis ist der Tod. Und der kommt dann in kurzer Zeit. Bis heute hat sich also seit Mose in das Zelt der Begegnung ging nicht wirklich viel verändert. Das Zelt ist immer noch da. Warum sagte Jesus sonst, von den Tagen des Täufers Johannes bis heute wird dem Himmelreich Gewalt angetan und Gewalttätige reißen es an sich? Jesus machte hier klar, dass das Königreich Gottes durch eine nahezu gewalttätige Entschlossenheit eingenommen werden soll. Eine Entschlossenheit von dir und von mir. Diesen Christus nachzufolgen, diesen Gott kennenzulernen, diesem Gott zu dienen mit allem, was wir haben und was wir tun können. Wie lesen wir immer zu Heiligabend? Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Oder woanders, Philipperbrief, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Es ist wie wenn Gott uns seine Herrlichkeit in einem Kästchen überreicht. Einem Kästchen, welches unzerstörbar, unstehlbar und unkaputtbar ist. Ein Kästchen, wo drauf steht Herrlichkeit oder Frieden. Der Friede Gottes beschützt, heißt es hier, meinen Verstand, mein Herz und meine Gedanken. Also gleichzeitig das, was am verletzlichsten ist in unserem Leben. Und wenn das in Frieden eingepackt ist, ist ein schönes Geschenk übrigens, bist du sicher. Deswegen ist der Frieden Gottes, nicht menschlicher Frieden, der Frieden Gottes das höchste Gut, was wir empfangen können in diesem Leben. In diesem Frieden ist alles andere. Freude ist in diesem Frieden. Heilung, all die Segnungen und Verheißungen, alles findest du wiederum in diesem Frieden. Hast du den Frieden nicht, weißt du das. Und ich kenne viele Christen, habe immer wieder erlebt, die haben den Frieden nicht. Die laufen wie aufgeregte Hühner rum, wenn irgendwas im Leben nicht so läuft, wie es soll. Anstatt, dass sie den Frieden Gottes in sich aktivieren und sagen, Gott, ich bin völlig in deinem Frieden. Ich muss jetzt da nicht sofort drauf reagieren, ich gehe jetzt erstmal zu dir. Zelt der Begegnung. Gott, ich weiß, du hast alle Antworten, ich gehe zu dir. Und ich empfange von dir jetzt das, was mein ganzes Herz ruhig bringt. Wenn man heute sagt, dass die meisten Krankheiten, über 90% auf jeden Fall, durch Gedanken kommen. Warum dann? Weil die Gedanken ohne Frieden sind. Weil in dieser Welt kein Frieden zu finden ist. Du findest keinen Frieden. Oh, ich gehe ins Kino und dann fühle ich mich so friedvoll. Das dauert 2 Stunden und danach? Oh, Heiligabend bin ich zu Hause mit der Familie. Dann ist alles voll Frieden. Okay, und was ist dann am 1.1.? Ja, und am Wochenende habe ich so viel Frieden. Und am Montag? Das Problem ist, dass unser Leben viel länger dauert als diese kurzen Perioden, die uns in diesem irdischen Leben an Frieden zur Verfügung stehen. Das heißt, unser Herz ist permanent unter Strom. Heute in unserer Zeit mehr als je zuvor. Deswegen haben Leute heute Burnouts, brechen zusammen, kriegen Depressionen, all diese Dinge, die es vor 100 Jahren in der Form kaum gab. Obwohl das Leben nie einfach war. Und wahrscheinlich viel schwieriger als heute in mancher Hinsicht. Aber Gott bietet uns den Frieden an. Damals hatten Leute noch eher Zugriff. Die Kirche war noch eine Institution, nicht nur eine falsche. Die haben gute Dinge auch mit reingebracht. Und wer den Zugang zu diesem Frieden fand, der war safe. Und das wünsche ich uns, dass wir dieses Schatzkästchen finden. Nicht das, was die Könige dem Jesuskind gebracht haben, sondern das, was Jesus uns gebracht hat. Dass unser Herz, unsere Gedanken und unser Verstand dort sicher sind, wo sie keiner verletzt und keiner missbraucht. Alles, was wir zu tun haben, ist unsere Begegnung mit Gott nicht zu verpassen. Darum erinnere ich dich an die Basics. Lies deine Bibel. Sprich mit Gott. Reservier dir hierfür eine Zeit. Für alles Wichtige im Leben reservierst du dir Zeiten. Reservier dir eine Zeit mit Gott. Und dann finde raus, wie du dich sinnvoll füllen kannst. Probier Dinge aus. Aber ohne ein reserviertes Zeitfenster wirst du nicht durchbrechen. Alles fängt damit an, dass ich eine Zeit für Gott reserviere. Das sage ich Ehepaaren immer wieder in der Beratung. Ich sage, alles in eurer Ehe, was sich ändern soll, fängt damit an, dass ihr einen Abend die Woche für euch reserviert. Nur für euch. Ohne Kinder, ohne irgendjemand. Wenn ihr diese Zeiten habt, dann kann ich euch sagen, was ihr tun könntet. Und dann geht's los. Dann redet man. Dann hat man wieder eine gute Beziehung, macht andere Dinge, die man als Ehepaar machen sollte. Lernt neu aufeinander zuzugehen. Und mit Gott ist es gerade so. Wenn ich diese Zeiten nicht reserviere, die ich für Gott brauche, dann geht es oft nicht weiter. Verpasst keine Gottesdienste. Verpasst kein Treffen deiner Kleingruppe. Häng mit Menschen ab, die auch Begegnungen mit ihm haben oder suchen. Und gib dich hin, sein Reich zu unterstützen und zu bauen, mit was auch immer er dir anvertraut hat. Und das ist nicht nur Geld, es ist viel mehr als das. Deine ganze Persönlichkeit bringt Dinge mit, die das Reich Gottes braucht. Aber es geht eben nur, wenn er dein König sein darf. Wenn er wirklich der König von dir ist und nicht nur dein Helfer. Lass uns doch bitte stehen. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen, ein Gebet der Hingabe. Falls du das noch nie gebetet hast, ist das das wichtigste Gebet, was du in deinem Leben jemals gesprochen hast und jemals sprechen wirst. Falls du es schon gebetet hast, aber weißt, du lebst eigentlich nicht mehr danach, dann ist es für dich die Chance umzukehren, und zwar noch vor Heiligabend, und dieses Zelt der Begegnung wieder zu finden. Und für all die sowieso drin sind, sprich es als Hingabe mit. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt alle meine Lebensschuld. Bitte vergib mir. Und mach mich heil davon. Ich entscheide mich, dir nachzufolgen, von jetzt an, bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr und König. Amen. Und bleib doch einen Moment stehen. Darf ich fragen, wer dieses Gebet für sich ganz neu zum ersten Mal oder als Wiederbekehrung für sich ganz bewusst gesprochen hat? Darf ich die Hand sehen, wenn das dein Gebet war heute, wenn das deine Entscheidung war? Dann möchte ich für jeden beten, der das jetzt am Livestream oder später vielleicht, wenn er die Predigt anhört, gesprochen hat. Vater, ich bete, dass du jede einzelne Persönlichkeit, die das hier entschieden hat, mit einer besonderen Begegnung segnest. Ich bete, dass du ihnen so nahe kommst wie ihr Hemd. Herr, dass sie dich finden als ihren König und Gott, als ihren Vater und Freund. Und dass sie deine Stimme lernen zu hören. Dass sie wissen, du bist es, der es gut mit ihnen meint, der nur gut ist. Und der für ihr Leben das Beste an Plan vorbereitet hat, was es gibt. Danke, Herr. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2-mal im Jahr an, Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.